HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Geht Militärputsch friedlich? Der Sudan am Wendepunkt.
Ausgerechnet eine Sitzblockade hat viel in Bewegung gebracht im Sudan. Eine Sitzblockade von Demonstranten in der Hauptstadt Khartoum. Die Blockade gilt als einer der Auslöser für den Militärputsch vom vergangenen Donnerstag. Der sudanesische Präsident Omar al-Bashir wurde dabei abgesetzt und an seine Stelle ist ein militärischer Übergangsrat getreten. Dieser Übergangsrat hatte die Demonstranten erstmal gewähren lassen. Erstmal. Heute aber, so berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke, hat das sudanesische Militär versucht, Teile der Sitzblockade aufzulösen, Barrieren abzubauen und eine Straße für den Verkehr zu öffnen.
Als das sudanesische Militär versuchte, die Sitzblockade zu räumen, zogen auch die Demonstrantenleute zusammen. Fernsehbilder zeigen, wie Menschen, Volk und Armee skandierend, zur Militärzentrale strömen, um das Sit-in zu verstärken. Offenbar sind sie einem Aufruf gefolgt. Die Organisatoren des Protestes, unter anderem ein Gewerkschaftsbündnis, hatten im Internet an ihre Unterstützer appelliert, die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen. Abdelkader Ibrahim von der Nationalen Front für den Wandel sagte dem Sender Al-Hadath, er meine nicht, dass es zu Gewalt zwischen Demonstranten und Soldaten kommen werde.
Ich glaube nicht, dass das Militär den Sitzstreik räumen wird, da sich das Militär in einem mutigen und klaren Schritt auf die Seite des Volkes gestellt hat, vom ersten Tag der Revolution an.
Vergangenen Donnerstag hatte das sudanesische Militär Langzeitpräsident Omar al-Bashir abgesetzt. Der seither regierende Militärrat macht Zugeständnisse. So erklärte der Chef des Militärrates, das Regime von Bashir werde an der Wurzel herausgerissen. Bashirs Vertraute sollen in der künftigen Regierung des Landes keinen Platz haben. Außerdem erklärte der Sprecher des Militärrates, Shamsuddin Kibashi, der neue Kabinettschef werde ein von allen Parteien ausgesuchter Experte.
Wir haben schon zuvor in all unseren Erklärungen gesagt, dass die Oppositionskräfte verantwortlich sind für die Ernennung des zivilen Regierungschefs und seines Kabinetts. Wir rufen sie dazu auf, sich zusammenzutun und eine geeinte Stimme zu haben, damit es nicht zu lange dauert, einen Regierungschef zu berufen und eine zivile Regierung zu bilden.
Das Militär verkündete auch, dass der nächste Präsident des Sudan aus den Reihen der Streitkräfte kommen solle. Das wollen die Demonstranten jedoch nicht. Sie fordern eine komplette zivile Regierung. Kompromisslos, aber bisher friedlich stehen die beiden Seiten einander gegenüber. Die festgefahrene Situation zu überwinden, eine Herausforderung. Said Sadek, Politikprofessor in Kairo, sieht für den Sudan noch viele Herausforderungen mehr. In diesem Land wurden die Proteste durch Preissteigerungen ausgelöst. Der Preis für Brot stieg beispielsweise im Sudan von einem Pfund auf 3 Pfund. Nun hat die Revolution das sudanesische Regime gestürzt. Aber die Revolutionäre haben keine Lösung für die Wirtschaftskrise, der die Hälfte der Bevölkerung ausgesetzt ist. Fast 50% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Der Sudan könnte von einer Hungerkatastrophe heimgesucht werden. Stammeskriege können beginnen, Chaos ausbrechen. Wir sind da noch nicht am Ende. Einem Happy End angelangt. Es ist leicht, einen Diktator loszuwerden. Es ist schwer, eine Diktatur zu überwinden und die Folgen der Diktatur. Ein Ägypter sagt das, Landsmann derer, die 2011 das Regime Mubarak stürzten und heute, wie Kritiker sagen, von Militärs beherrscht werden. Die Demonstranten im Sudan wollen nicht, dass ihr Land eine ähnliche Entwicklung durchläuft.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Geht Militärputsch friedlich? Der Sudan am Wendepunkt.
Ein Aufstand nach mehreren Kriegen und 30 Jahren Diktatur und das mit scheinbar schnellem Erfolg. Der Diktator weg, der Verteidigungsminister weg, der Chef des Geheimdienstes zurückgetreten. Anne Almeling in unserem Studio in Kairo beobachtet diese Entwicklung im Sudan. Ich habe sie gefragt, ob das alles wirklich auch ein Erfolg der Protestbewegung ist oder aber ob dahinter auch Fraktionskämpfe innerhalb der bisherigen Machtstrukturen stecken.
Das ist auf jeden Fall ein Erfolg der Protestbewegung. Die geht ja seit Monaten schon auf die Straße und demonstriert. Zuerst, also im Dezember, ging es gegen die Erhöhung der Brot- und Benzinpreise, dann aber auch bald gegen Präsident Bashir. Sie haben es schon gesagt, er war 30 Jahre an der Macht. Und dass das Militär Bashir jetzt entmachtet hat, das hatte vor allem mit dem Druck der Demonstranten zu tun. Aber klar, In der vergangenen Woche hat sich das Militär hinter die Demonstranten gestellt, also zumindest einen Teil davon. Und das hat zwei Dinge gezeigt. Einmal, die Armee will die Macht in der Hand behalten und deshalb macht sie Zugeständnisse, vielleicht auch, weil es ahnt, dass auf das Volk zu schießen Probleme geben könnte. Und zweitens, es gibt innerhalb der Armee offenbar verschiedene Vorstellungen davon, wie es jetzt weitergehen soll.
Wer ist denn eigentlich die Opposition im Sudan, die den Militärputsch erzwungen hat und dann auch den neuen Chef der Militärregierung nach nur einem Tag wegdemonstriert hatte?
Das sind offenbar Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, also Lehrer, Ärzte, Arbeitslose, Mütter und Studenten, vor allem auch Frauen. Also ein Querschnitt aller Bevölkerungsgruppen geht auf die Straße, Säkulare, aber auch Islamisten. Aber interessant, keine der etwa 100 kleineren Parteien, die es im Sudan gibt, hat sich öffentlich hinter die Demonstranten gestellt.
Eine der führenden Kräfte der Opposition scheint eine Gewerkschaft zu sein, von der hatten wir bisher noch nie etwas gehört hier. Wo kommt die her und wer ist da organisiert?
Das ist im Prinzip ein Verband von Berufstätigen. Ursprünglich waren das Hochschullehrer, die hatten sich schon 2012 zusammengeschlossen. Und die konnten sich mit ihren Forderungen aber nicht durchsetzen und sie gelten als illegal. Sie haben dann aber Kontakt zu anderen Berufsgruppen gesucht, also zu Journalisten und zu Ärzten. Und seit Dezember spielen sie eine immer größere Rolle, weil sie sich eben nicht zufrieden geben mit dem, was die Armee vorschlägt. Die SBA ruft deshalb immer wieder auf zu neuen Demonstrationen oder zu Sitzstreiks, um klarzumachen, wir wollen jetzt eine rein zivile Regierung.
Jetzt geht es also um die Bildung einer Übergangsregierung und das Militär scheint zu Gesprächen mit der Opposition bereit zu sein. Birgt das tatsächlich eine Chance für einen friedlichen Übergang?
Also das Militär signalisiert eine Art Kompromissbereitschaft, indem es der Opposition sagt, sucht ihr euch jetzt einen neuen Regierungschef aus. Aber gleichzeitig besteht das Militär eben darauf, dass der neue Präsident aus den Reihen der Armee kommt. Und genau das will ja die Opposition nicht, zumindest nicht die SPA. Und in diesem Punkt stehen sich die Armee auf der einen Seite und große Teile der Opposition auf der anderen Seite ziemlich unversöhnlich gegenüber. Und die Frage, wer setzt sich jetzt durch? Die ist eben noch nicht beantwortet.
Der Sudan ist ein Vielvölkerstaat. Seine Grenzen sind von den einstigen britischen Kolonialherren am Reißbrett gezogen worden. Es hat mehrere innersudanische Kriege gegeben. Im Darfur-Konflikt kämpften schwarze Bauern gegen arabische Reitermilizen. Der Krieg im Süden hat zur Abspaltung des Südsudan geführt. Kann dieses Land auch zerbrechen?
Also es ist durchaus denkbar, dass das Land in noch kleinere Teile zerfällt, dass sich zum Beispiel die Region Darfur abspaltet. Sie haben es gerade angesprochen, einmal ist das Land bereits zerbrochen, 2011, da hat sich der Südsudan vom Sudan abgespalten, also quasi der Teil des Landes, der über die meisten Ölquellen verfügt. Und das hat dem Sudan enormen wirtschaftlichen Schaden zugefügt, weil die Wirtschaft des Landes nicht breit genug aufgestellt ist. Und das hat eben auch zu diesen neuen Demonstrationen geführt. Aber ich glaube, erstmal muss ich jetzt zeigen, ob es der Opposition wirklich gelingt, sich durchzusetzen mit ihrer Forderung nach einer zivilen Regierung oder ob sie sich möglicherweise nicht einigen kann und zerstreitet. Das haben wir ja auch schon in anderen Ländern des Nahen Ostens gesehen. Und dann hätte wahrscheinlich wieder das Militär die Oberhand.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Geht Militärputsch friedlich? Der Sudan am Wendepunkt.
Vorige Woche ist der Präsident des Sudan, Omar al-Bashir, von Militärs entmachtet und festgesetzt worden. Und plötzlich wird auch vielen Menschen außerhalb des Sudans deutlich, welches Konfliktpotenzial in diesem nordostafrikanischen Land steckt. Dieses Konfliktpotenzial hat viel mit dem zu tun, was die europäischen Kolonialmächte in Afrika hinterlassen haben. Man erkennt diese Hinterlassenschaften, wenn man zum Beispiel auf die Landkarte schaut. Da sieht man Grenzen, die schnurgerade wie mit dem Lineal gezogen sind und die den Schluss nahelegen, dass da auf dem Reißbrett ohne Rücksicht auf Land und Leute Gebiete verteilt worden sind. So wie es zum Beispiel nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft in Indien passiert ist, als Pakistan von Indien abgespalten wurde. Auch der Sudan ist ein solcher Reißbrettstaat. Auch seine Kolonialmacht war Großbritannien. Und auch die Geschichte des Sudans ist geprägt von Putschen, Aufständen und innerstaatlichen Kriegen. Darüber habe ich mit Professor Rainer Tetzlaff gesprochen. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler an der Universität Hamburg und beschäftigt sich insbesondere mit der Geschichte und Politik der afrikanischen Länder. Ich habe ihn gefragt, sind solche Staaten wie der Sudan mit ihren verschiedenen Ethnien und Interessen immer potenziell vom Zerfall bedroht? Der Südsudan ist ja schon weg und ein eigener, unruhiger Staat geworden. Könnte das jetzt so weitergehen?
Ja, Südsudan ist noch ein besonderer Fall, weil während der Kolonialzeit tatsächlich die Bewegung zu einer nationalen Einheit, etwa mit den Nordsudanesen, immer unterbunden worden ist. Die sind schon in der Kolonialzeit die südlichen Provinzen abgetrennt worden. Es wurden christliche Missionare hingeschickt und die aus dem Nordsudan durften dort nicht Handel treiben und so weiter. Also das war schon so im Sinne der Imperativida-Politik,
Teile und Herrsche,
war das schon eine Strategie der Trennung. Man wollte den Süden da isolieren und hat das auch erfolgreich geschafft. Um Ihre Frage zu beantworten, im Norden, ja, tatsächlich ist da kein Nationalstaat entstanden aus inneren Kräften, dass es etwa eine große nationale Bewegung gegeben hätte, die alle Provinzen, auch die Randprovinzen, Kordofan und Darfur, mit ins Boot geholt hätten. Das ist doch tatsächlich eine künstliche Staatsbildung gewesen. Und die Souveränität dieses Staates wurde von außen legitimiert und vor allem gesichert. Das ist eine Schwäche aller postkolonialen Staaten. Sie sind nicht so entstanden wie in Europa durch nationale Ausscheidungskämpfe und der Sieger bleibt übrig und besetzt ein Territorium und verwaltet das. Und insofern sind solche postkolonialen Staaten in Afrika tatsächlich sehr fragil. Es gibt immer Provinzen mit ethnisch-kulturellen Eigenleben, die nach Autonomie, wenn nicht nach Selbstständigkeit, die Separation streben. Und das wird auch in Zukunft im Sudan jetzt nach der Abspaltung des Südens so bleiben.
Gibt es denn im Sudan ganz bestimmte Konflikte, die vielleicht schon die ganze Zeit geschwelt haben, wie zum Beispiel der in der Region Darfur, den Sie erwähnt haben, und die jetzt aufbrechen könnten, wenn jetzt die alten Machtstrukturen zusammenbrechen?
Damit ist mit Sicherheit zu rechnen, gerade in Darfur. Das war ja mal ein unabhängiges Sultanat und ist dann im Laufe des Aufstands der Mahdisten im 19. Jahrhundert einverleibt worden und immer schlecht regiert worden, verwaltet worden von Khartoum aus. Die sind immer diskriminiert worden ökonomisch. Entwicklungshilfe ist da fast nie angekommen. Die Leute in Darfur hatten tatsächlich Grund, sich aufzulehnen gegen die Zentralregierung. Und dann kam natürlich unter El-Bashir, der jetzt gestürzt wurde, noch ein richtiger Genozid dazu, eine systematische Vernichtung der Dörfer der Darfuris. Also die werden wieder versuchen, mehr Autonomie auf jeden Fall zu erlangen, wenn nicht gar die Selbstständigkeit. Obwohl die internationale Staatengemeinschaft diese Unabhängigkeitsbewegungen afrikanischer Provinzen immer unterdrückt und nicht duldet.
Jetzt ist von einer Einheitsregierung die Rede. Welche Ethnien und welche Gruppen im Sudan müssten denn an einer solchen Einheitsregierung beteiligt sein, damit diese Regierung dann tatsächlich das Volk oder eben auch die Völker des Sudans repräsentieren kann?
Es gibt zwei große Sekten, muss man sagen, islamische Sekten, die sich schon immer ein bisschen bekriegt haben und sich abgewechselt haben, wenn es demokratische Wahlen und Regierungen gegeben hat. Die Ansar und die Kadmia, die müssten unbedingt beteiligt werden an einer solchen Übergangsregierung, weil die sehr viele Gefolgsleute haben. Und auch bei Wahlen werden die wieder ihren alten religiösen Führern nachlaufen und diese unterstützen. Der bekannteste ist der Sadiq al-Mahdi, ein sehr gebildeter Mann, in England aufgewachsen und war auch ein paar Mal Premierminister gewesen. Der stellt immer noch einen Machtfaktor mit seinen Leuten dar. Die müssten beteiligt werden, aber auch die neuen zivilgesellschaftlichen Gruppen, zum Teil auch ältere Gruppierungen der Gewerkschaften zum Beispiel, die jetzt auch bei den Volksprotesten sehr dominant gewesen sind. Zivile Gruppen, Professionals und deren Organisationen, Lehrer, Rechtsanwälte, Krankenschwestern, viele solche zivilgesellschaftlichen Gruppen, die eigentlich sehr stark waren im Sudan, solange sie sich regen durften, also bis zum Putsch von Bashir 1989. Die werden jetzt sich alle wieder melden, zu Recht auch, und die wollen eben einen neuen Sudan etablieren ohne Militär. Und das wird noch die große Frage sein, ob diese Übergangsregierung ohne Militär auskommen wird. Ich glaube nicht, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen sich da durchsetzen können. Da werden die Militärs, die natürlich noch die Sicherheits- und viele Wirtschaftsunternehmen auch unter Kontrolle haben, sich das nicht gefallen lassen.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.